Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 46. Vers der Sure 34, Sabar.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, dieses rate ich euch, nämlich euch aufzuraffen und zu zweit oder einzeln und euch gottesbewusst nachzudenken. Dieser euer Gefährte, das heißt Mohammed, ist nicht von Wahnsinn heimgesucht, sondern er warnt euch lediglich vor schwerer Strafe.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 26. Januar 2022, gleich dem 6. Bahman 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »Mit uns durch Iran«. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe »Islam und Menschenrechte«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Irans Außenminister: Jenin Flüchtlingslager jetzt eine Bastion des Widerstands. Britischer Botschafter kehrt nach Iran zurück. Israel greift Gaza nach Gemetzel in Jenin an und zieht palästinensische Vergeltung nach sich. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Irans Außenminister: Jenin Flüchtlingslager jetzt eine Bastion des Widerstands. Iran hat das Flüchtlingslager Jenin als Bastion des Widerstands bezeichnet und sofortiges Handeln gefordert, um das israelische Massaker zu stoppen, bei dem am Donnerstag 10 Palästinenser ums Leben kamen. Der grausame Angriff und das Massaker des zionistischen Regimes auf das Jenin-Lager erfordern ein sofortiges Vorgehen der internationalen Gemeinschaft und der muslimischen Länder gegen die Verbrecher, schrieb Außenminister Hossein Amir Abdullahian in einem Beitrag, der am Freitag auf seiner Twitter-Seite veröffentlicht wurde. Jenin hat sich zu einer Bastion des Widerstands entwickelt und in dieser Hinsicht gibt es keinen Nachlass. Zuvor hatte der Sprecher des iranischen Außenministeriums den brutalen Angriff israelischer Streitkräfte auf das Flüchtlingslager Jenin, bei dem mehrere Palästinenser getötet wurden, scharf verurteilt. In einer Erklärung am Donnerstag sagte Nasser Kanani: Die Untätigkeit und das ohrenbetäubende Schweigen relevanter internationaler Organisationen und sogenannter Menschenrechtsverteidiger im Westen über die täglichen Verbrechen des Regimes in Tel Aviv seien schmerzhaft und ein Grund zur Schande. Kanani forderte auch die muslimischen Staaten auf, eine einheitliche Haltung einzunehmen und zur Verteidigung des unterdrückten palästinensischen Volkes und seines legitimen Widerstands gegen die Besatzer zu handeln. Am Donnerstag töteten israelische Truppen 10 Palästinenser an einem der tödlichsten Tage im besetzten Westjordanland seit der Intensivierung der israelischen Überfälle Anfang letzten Jahres. Britischer Botschafter kehrt nach Iran zurück. Der britische Botschafter in Teheran, Simon Shercliffe, der am Samstag vergangener Woche nach der Vollstreckung des Todesurteils gegen den iranisch-britischen Staatsbürger Alireza Akbari nach London zurückgerufen worden war, ist gestern nach Teheran zurückgekehrt. Großbritannien verurteilte die Hinrichtung als barbarisch. Sie werde nicht unwidersprochen bleiben, betonte der britische Außenminister James Cleverly. Premierminister Rishi Sunak äußerte sich entsetzt. Er sprach von einer gefühllosen und feigen Tat, ausgeführt von einem barbarischen Regime, das die Menschenrechte des eigenen Volkes nicht respektiert. Stunden später gab Cleverly bekannt, dass der iranische Generalstaatsanwalt auf die britische Sanktionsliste gesetzt worden sei. Er habe neben der Sanktionierung des Staatsanwalts und der Vorladung des Geschäftsträgers der iranischen Botschaft in London auch den Botschafter des Landes zu Konsultationen nach London zurückgerufen, teilte Cleverly am Samstag vergangener Woche auf Twitter mit. Wir machen die iranische Regierung verantwortlich und unsere Reaktion wird nicht auf heute beschränkt sein, sagte der britische Außenminister. Laut der Anklageschrift hat Akbari in den vergangenen Jahren Aktionen gegen die nationale Sicherheit des Landes unternommen, Spionage zugunsten Englands und Kommunikation mit dem Geheimdienst MI6 betrieben sowie umfangreiche Treffen mit feindlichen Geheimdienstoffizieren in verschiedenen Ländern und über einen langen Zeitraum gehabt, was ein massives Verbrechen gegen die innere und äußere Sicherheit des Landes bedeutet. Israel greift Gaza nach Gemetzel in Jenin an und zieht palästinensische Vergeltung nach sich. Israel hat einen Tag nach der Tötung von mindestens 10 Palästinensern im besetzten Westjordanland Luftangriffe auf den blockierten Gazastreifen gestartet, was den palästinensischen Widerstand dazu veranlasste, als Vergeltung Raketen auf die besetzten Gebiete abzufeuern. Das palästinensische Informationszentrum sagte, israelische Kampfflugzeuge hätten am Donnerstagabend und am Freitag im Morgengrauen Gebiete westlich und südlich des Gazastreifens angegriffen, darunter auch Posten des palästinensischen Widerstands. Das Quds News Network sagte, dass die Häuser palästinensischer Bürger infolge des gewaltsamen israelischen Bombenangriffs auf den zentralen Gazastreifen schwer beschädigt wurden. Als Vergeltung reagierte der palästinensische Widerstand auf die Aggression, indem er Vergeltungsraketen auf illegale israelische Siedlungen rund um den blockierten Gazastreifen abfeuerte. Israelische Medien bestätigten, dass mindestens 8 Raketen aus dem Gazastreifen abgefeuert wurden. Die Al-Rassam-Brigaden der Hamas bestätigten, dass ihre Luftverteidigung auf die feindlichen israelischen Kampfflugzeuge am Himmel des Gazastreifens mit Boden-Luftraketen und Anti-Boden-Raketen reagierte. Die israelischen Luftangriffe wurden einen Tag nach der Tötung von 10 Palästinensern bei separaten israelischen Angriffen im besetzten Westjordanland durchgeführt. 9 Palästinenser kamen bei einem Überfall auf das Flüchtlingslager Jenin im nördlichen Teil der Westbank ums Leben. Israelische Streitkräfte haben bei Zusammenstößen in der heiligen besetzten Stadt Al-Quds einen 10. Palästinenser niedergeschossen. Die von Mahmoud Abbas geleitete palästinensische Autonomiebehörde sagte, sie habe beschlossen, die Sicherheitskoordinierung mit Israel im besetzten Westjordanland nach den tödlichen israelischen Überfällen auf die Brennpunktstadt Jenin auszusetzen. Der Sprecher des Präsidenten Nabil Abu Rodeine sagte am Donnerstag, dass die Sicherheitskoordinierung nicht mehr tragfähig sei. China fordert US-Besatzungstruppen auf, Plünderung natürlicher Ressourcen in Syrien zu stoppen. Chinas stellvertretender ständiger Vertreter bei den Vereinten Nationen hat ein sofortiges Ende der illegalen Präsenz von US-Streitkräften und ihrer anhaltenden Plünderung von natürlichen Ressourcen und Weizenernten in Syrien gefordert und betont, dass einseitige westliche Sanktionen gegen die arabische Nation vollständig aufgehoben werden müssen. Die Souveränität und territoriale Integrität Syriens müssen wirksam respektiert werden. Die illegale Stationierung und Militäroperationen ausländischer Truppen in Syrien müssen beendet werden. Und die illegale Plünderung natürlicher Ressourcen in Syrien durch ausländische Truppen muss sofort aufhören, sagte Dai Bing. Dai fügte hinzu, dass einseitige Sanktionen den Bemühungen des Sicherheitsrates und der breiteren internationalen Gemeinschaft zuwiderlaufen, den humanitären Zugang zu verbessern und die humanitären Ressourcen in Syrien zu erhöhen. China fordert die relevanten Länder erneut auf, einseitige Sanktionen gegen Syrien unverzüglich und vollständig aufzuheben, sagte er. Dai machte die Bemerkungen, als der UN-Sicherheitsrat am Mittwoch eine Sitzung über die politische und humanitäre Lage in Syrien abhielt. Sie verabschiedete am 9. Januar die Resolution 2672, die es erlaubt, die Lieferung von grenzüberschreitender UN-Hilfe nach Syrien für weitere 6 Monate fortzusetzen. Der hochrangige chinesische Diplomat forderte die internationale Gemeinschaft auf, innerhalb der nächsten 6 Monate größere Anstrengungen zu unternehmen, um sicherzustellen, dass die Resolution vollständig und effektiv umgesetzt wird. Das US-Militär hatte seine Streitkräfte und Ausrüstung seit langem im Nordosten Syriens stationiert, wobei das Pentagon behauptet, dass der Einsatz darauf abzielt, zu verhindern, dass die Ölfelder in der Region in die Hände von IS-Terroristen fallen. Damaskus sagt jedoch, der Einsatz ziele darauf ab, die natürlichen Ressourcen des arabischen Landes zu plündern. Der frühere US-Präsident Donald Trump gab mehrfach zu, dass amerikanische Streitkräfte wegen seines Ölreichtums in dem arabischen Land seien. Russland. Panzerlieferungen zeigen direkte Beteiligung des Westens am Ukraine-Krieg. Russland gab an, es sehe die versprochene Lieferung westlicher Panzer an Kiew als Beweis für eine direkte und wachsende Beteiligung der Vereinigten Staaten und Europas am Ukraine-Krieg. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow äußerte sich am Donnerstag in Reaktion auf Ankündigungen der USA und Deutschlands, die Ukraine mit Dutzenden von Kampfpanzern auszurüsten. Es gibt ständige Erklärungen aus europäischen Hauptstädten und Washington, dass die Entsendung verschiedener Waffensysteme in die Ukraine, einschließlich Panzern, in keiner Weise die Beteiligung dieser Länder oder des Bündnisses an Feindseligkeiten in der Ukraine bedeutet, sagte er. Wir stimmen dem kategorisch nicht zu und in Moskau wird alles, was das Bündnis und die von mir erwähnten Hauptstädte tun, als direkte Beteiligung an dem Konflikt angesehen. Wir sehen, dass dies zunimmt, fügte Peskow hinzu. Russische Militärkommentatoren haben viel Aufmerksamkeit auf die in Deutschland hergestellten Leopard-Panzer gerichtet, die sowohl Berlin als auch andere europäische NATO-Mitglieder in die Ukraine schicken werden. Nikolai Patruschew, Sekretär des russischen Sicherheitsrates, sagte, der Verlauf der militärischen Sonderoperation in der Ukraine zeigt, dass die USA und die NATO beabsichtigen, sich weiterhin um die Verlängerung dieses militärischen Konflikts zu bemühen und zu ihren Teilnehmern geworden sind. Er sagte, selbst mit dem Ende der heißen Phase des Konflikts in der Ukraine wird die angelsächsische Welt den Stellvertreterkrieg gegen Russland und seine Verbündeten nicht stoppen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 0 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz minus 2 Grad, Mashhad minus 2 Grad, Isfahan minus 2 Grad, Shiraz 1 Grad und Bandarabas 11 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Hesamuddin Seroj mit dem Titel Bord Saba, das heißt Der Ostwind.
مژده ای دل که دگر باد سبا باز آمد، مژده ای دل که دگر باد سبا باز آمد، هدهد خوش خبر از طرف سبا باز آمد. برکش ای مرغ سر نغمه ی دادی باز، برکش ای مرغ سر نغمه ی دادی باز، بر کشی مرد سهر نغمه ی داوودی باز که سلیمان گل از باد هوا کند فهم زبان سوسن تا بپرسد که چرا رفت و چرا باز آمد
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran.
Mit uns durch den Iran. Willkommen zu einer weiteren Folge aus dem Reisemagazin Mit uns durch Iran. Heute besuchen wir die Provinz Südchorasan. Begleiten Sie uns. Die Provinz Südchorasan befindet sich am östlichen Grenzstrich Irans. Sie umfasst 151.193 Quadratkilometer. Im Osten grenzt sie an Afghanistan, im Norden an Chorasan-Razavi, im Westen an Provinzen Yazd und Kerman und im Süden an die Provinz Sistan und Baluchistan. Sie stellt den wichtigsten Verbindungsweg südlicher Provinz mit der heiligen Stadt Mashhad, der Pilgerstadt Irans, her. Das Klima ist hier trocken, ein Wüstenklima. Der durchschnittliche Niederschlag beträgt jährlich 150 mm. 2004 wurde die Provinz Chorasan in drei neue Provinzen aufgeteilt, unter anderem in Südchorasan. Birjand ist das Zentrum. Insgesamt umfasst die Provinz 11 Großräume. Obst ist das erste Produkt dieser Provinz, zum Beispiel Berberitzen und chinesische Jujube. Die Produktion von Safran und Baumwolle erhalten hier den zweiten landesweiten Rang. Pistazien, Granatäpfel, Mandeln, Äpfel, Birnen, Quitten, Kirschen, Sauerkirschen, Aprikosen, Pfirsiche, Datteln, Beeren, Walnüsse, Feigen und schmalblättrige Ölweiden sind weitere Obstprodukte der Provinz. Im Anbau von Zuckerrüben steht die Provinz landesweit auf Rang 8. Weizen, Gersten, Baumwolle, Hülsenfrüchte, Gemüse und Viehfutter werden ebenfalls erzeugt. Im Bergbau ist ein hohes Potenzial in der Provinz vorhanden, sodass es zum Beispiel Magnesitvorkommen allein in den Städten Birjan und Sarbische gibt. Das größte und einzige Asbestvorkommen sind die Hojad-Nahbandon-Minen, Granit, Bentonit und Basalt werden ebenfalls in dieser Provinz abgebaut. Zu den wichtigen Vorkommen gehört das Kupferbergwerk Ghal-e-Zari in Khusov im Südwesten der Provinz. Das hochkarätige Gold aus diesen Werken ist weltweit bekannt. Teppiche, Tongefäße, Malereien, Schmiede- und Kupferarbeiten, Schilfrohrarbeiten, Körbe, Filzuntersätze, Textilien, Weberei, Kelime, Jajime, Goldarbeiten, Lederprodukte und Stickereien bilden den Umfang der Handarbeit in Südkhorasan. Die Stadt Birjand ist das Zentrum von Südkhorasan. Sie liegt 1480 Meter über dem Meeresspiegel und 1320 Kilometer von Teheran entfernt. Sie hat schon immer Birjand geheißen. Als Birjand, Borjan, Barkand und Birgand ausgesprochen und in Lexika verzeichnet. Erstmals wird der Name in Mojamul Buldan aus dem 7. Jahrhundert im Mondkalender erwähnt. Reisende und Abenteurer wie Marco Polo, Yorgut Hamavi, Murad Dassi, Hamdullah Mustafi haben in ihren Berichten und Schriften die Stadt erwähnt. Birjand zählt zu den ältesten und historischsten bedeutendsten Städten der Provinz. Die Region, zu der Birjand als kleiner Teil zählt, wird Rahestan genannt. Sie ist gebirgig und klimatisch, Saudi-Arabien sehr ähnlich. Daher wurde sie von Arabern, die sich von der Despotie der Abbasiden-Kalifen befreien wollten, aufgesucht. Die Gebirge und das weite Flachland beeinflussen das Klima der Region. Sie ist der Zentralwüste Irans sehr nah und dazu das flache Land, die hier ein Wüstenklima mit warmen Sommern verursachen. Die Berge ziehen sich hauptsächlich vom Westen nach Osten, so wird die Wärme etwas eingedämmt. Im Vergleich zu umliegenden Regionen ist es hier etwas gemäßigter. Zurzeit liegt Birjand als einer der wichtigsten Städte von Südkhorasan und zu den wichtigsten Handelsplätzen.
In Birjand findet man sehr anmutige Gärten und Gebäude und historische Bäder vor. Manche gehen auf die Zeit der Qajaren und Eran-Sandir-Dynastie zurück. Ein wichtiges historisches Bauwerk ist das Kulah-Ferengi-Gebäude im Stadtzentrum. Es hat 6 Stockwerke, nur 2 davon sind nutzbar. Die anderen dienen eigentlich nur als Dekor. Auf dem Erdgeschoss sind die Räume mit verschiedenen Mustern verziert. Sie sind mit Korridoren miteinander verbunden. Im Zentrum des Gebäudes wurde ein Bassin angelegt. Der Raum weist besondere architektonische Eigenschaften auf, so dass es auf dem Erdgeschoss jedes Interesse auf sich zieht. Der Bassinraum liegt einen Meter tiefer als der restliche Grundboden. Man gelang so über diverse Eingänge in den Raum. Er bildet ein Achteck. Um den Raum wurden Bögen und Mokarnas zum Schmuck angebracht. Licht wird durch eine konische Kuppel und durch Lichteinlässe gespendet. Eine Fontäne sorgt für frischen Luftumzug. Das Gebäude steht heute unter Denkmalschutz. Die Chaux-Cartier-Schule befindet sich in der Altstadt, ein historisch wertvolles Gebäude. Es verfügt über einen Iwan, Vorhof, Korridor, einen hohen Iwan, Hof und kleine Räume um den Hof, einen Saal und Bad. Der Eingang besteht aus einem Torbogen mit Mokarnas Arbeiten. Das Gebäude wurde 1312 im Mondkalender für die Trauerfeierlichkeiten zum Monat Muharram gebaut worden. 1326 wurde dort die erste neue Schule von Birjan eingerichtet. Das Chahar Deracht, Vierbäumenviertel, ist eine weitere Attraktion der Stadt. Es beginnt an der Chaux-Cartier-Schule und endet an der Gesamtmoschee Ashura. Allein entlang dieser Straße sind über 20 Werke unter Denkmalschutz gestellt worden, jeder mit besonderen Merkmalen. Darunter befinden sich Schulen, Häuser, Gebetsstätten, Moscheen und Wasserspeicher. 1992 wurde das gesamte Viertel unter Denkmalschutz gestellt. Der Akbariergarten und ein gleichnamiges Gebäude in Birjan sind ebenfalls von historischer Bedeutung. Es wurde in der Zeit der Qajaren und von Shukatul Mamolek in zwei Stockwerken gebaut. 2001 hat die UNESCO die Anlage im Weltkulturerbe aufgenommen. Die Bauarbeiten begannen zu Beginn der Qajarenzeit und endeten etwa mit deren Zerfall und wurden stufenweise geführt. Die Anlage umfasst 45.000 Quadratmeter und besteht aus einigen Gebäuden. Das älteste ist das Heshmatul Mamolek am östlichen Ende. Es besteht aus zwei Stockwerken. Das Erdgeschoss ist mit zwei relativ langen Korridoren versehen, die die Verbindung zwischen drei wichtigen Teilen, nämlich Hauptgarten, Südgarten und Stallungen, herstellen. Das zentrale Gebäude ist für repräsentative Veranstaltungen vorgesehen und dementsprechend abgeschmückt und verziert. Die Straße ist umgeben von zwei Reihen hoher Nadelbäumen. Die Straßen zum Hauptgebäude verleihen dem Gesamtbild eine vornehme Atmosphäre. Das Amt für Kulturerbe und Tourismus nimmt heute Teile der Anlage für besondere Zwecke in Anspruch. Ein Gebäude, das zu Beginn der Qajarenzeit gebaut wurde, dient heute der Bibliothek. Das Zentralgebäude beherbergt das Archäologische und Anthropologische Museum. Das Museum für Wildlife zeigt seltene und interessante Tierarten aus dem Süden von Khorasan und besonders Birjand. Dazu zählen natürlich auch sehr seltene Vögel. Das Archäologische und Anthropologische Museum des Akbariergartens befindet sich auf dem Erdgeschoss. Es zeigt die Lebensweise, Arbeit, Sitten und Gebäude und Berufe in Südkhorasan. Wir hoffen, dass wir Ihnen wieder ein Stück Iran näher bringen konnten. Weiteres verschieben wir auf die nächste Woche.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Mohsen Heshmatirot mit dem Titel Bozo Madame, auf Deutsch Ich bin zurückgekehrt.
Bozo Madame, Bozo Madame. چندین هزاران سال شد تا من به گفتار آمدم باز آمدم از پیش آن یار آمدم در من نگر شکست جان ما مست
مستان سلامت میکنن، مستان سلامت میکنن. خوشباران بیان و این مستی یاران بیان، ای ابر خوشباران بیان و این مستی یاران بیان، ای شاه تقراران بیان. مستان سلام میکنن، مستان سلامت میکنن. خزرا را بگو
مستان سلامت می کنم، مستان سلامت می کنم.
شهریز تو زیر و زبر، هم بی خبر هم با خبر. شهریز تو زیر و زبر، هم بی خبر هم با خبر. وی از تو دل صاحب نظر،
آنجا یکی با خیش نیست، یک مست آنجا بیش نیست.
آنجا یکی با خیش نیست، یک مست آنجا بیش نیست. آنجا طریق و کیش نیست،
آنجا طریق و کیش نیست.
مستان سلامت می کند، مستان سلامت می کند، مستان سلامت می کند، مستان سلامت می کند.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islam und Menschenrechte. Weiterhin guten Empfang.
Islam und Menschenrechte.
Liebe Hörerfreunde, dies ist der letzte Teil unserer Reihe über die Menschenrechte im Islam. Heutzutage ist sehr viel von den Menschenrechten die Rede. Die allgemeine Prägung von Menschenrechtsprotokollen und Abkommen wurde schon von vielen Kritikern beanstandet. Denn diese Abmachungen wurden aufgrund einer einseitigen Betrachtung des Menschen getroffen und reichen nicht aus. Außerdem bleiben viele Verträge über die Menschenrechte nicht mehr als schöne Sprüche und wurden nicht umgesetzt. Juristische Persönlichkeiten und Planer fordern, dass die Menschenrechte so umschrieben werden, dass alle verschiedenen Seiten des Menschen berücksichtigt und neben diesen Rechten auch die Pflichten festgelegt werden. Es leuchtet ein, dass wenn der Mensch sich keiner Instanz gegenüber für verantwortlich hält, auch nicht den wahren Sinn seiner Rechte nachvollziehen kann. Während dieser Serie, die eine kleine Zusammenfassung über die Menschenrechte aus islamischer Sicht war, wurde versucht nahezubringen, dass die islamischen Rechte auf der Würde des Menschen aufbauen. Rechte und Pflichten des Einzelnen und der Gemeinschaft richten sich hierbei nach den aus Gottes Sicht richtigen Grundlagen. Falsche Wertmaßstäbe, die sich nach Rassen und ethnischer Herkunft richten, werden abgelehnt und die Menschen, egal welcher Hautfarbe, als ein Ganzes gesehen, von denen jeder das einzige wahre Privileg besitzen kann, stärker im Glauben und gottesfürchtiger zu sein. Der Islam lenkt die Beantwortung der Bedürfnisse des Menschen in ausgeglichene logische Bahnen. Imam Ali ibn Hussein, auch unter dem Namen Imam Sajjad bekannt, hinterließ uns unter anderem ein Werk über die Rechte. Imam Sajjad a.s. ist der Großenkel des Propheten Gottes sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Angesichts der herrschenden Unterdrückung zu seiner Zeit hat er das islamische Wissen in seinen Gebeten weitervermittelt. Seine Gebetssammlung ist als Sahife Sajjadie bekannt. Seine Rechtslehren hat Imam Sajjad im Risala Huquq niedergeschrieben, nämlich der Rechtsabhandlung, die wir in unserem Beitrag immer wieder herangezogen haben. In dieser Abhandlung werden 50 Rechte beschrieben und wir haben sie, liebe Hörer, in 50 Beiträgen mit diesen näher bekannt gemacht. Imam Sajjad weist in dieser Abhandlung auf wichtige elementare Feinheiten hin, die für die Beziehungen zwischen den Menschen wichtig sind und sagt, dass deren Beachtung die Mindestvoraussetzung für ein intaktes Leben ist.
In Wahrheit trägt die Rechtsabhandlung dieses Imams alaihi salam angesichts der wichtigen Rolle, die moralische Maßstäbe und Regeln in der Gesellschaft spielend, entscheidend zur Prägung der Moral der Menschen bei. Imam Sajjad hat in der Einleitung zu seiner Rechtsabhandlung daher geschrieben: Gott erbarme sich deiner. Wisse, dass Gott der Mächtige ist, der in jeder Lage und zu jeder Zeit über dich herrscht, für dich Pflichten festgelegt hat, die alle deine Organe und Gliedmaßen betreffen und jede Art des Handelns und Redens gegenüber Gott und dir selber, anderen und allgemein allen Gruppen der Gesellschaft gegenüber mit einbezieht. Aus diesem Grund mahnt Imam Sajjad die Menschen, dass Gott, der Schöpfer des Menschen und der gesamten Daseinswelt, ein Recht ihm gegenüber hat. Das wichtigste Recht Gottes gegenüber dem Mensch ist, dass der Mensch ihn anbetet und ihm dient und sich ausschließlich aufgrund von Erkenntnis und Liebe ihm zuwendet. Die Segensgaben, die Gott dem Menschen geschenkt hat, wie die einzelnen Bestandteile und Organe des Körpers, von den Gliedmaßen bis zu den Augen und Ohren, besitzen ebenso Rechte, die der Mensch gemäß dem Islam beachten muss. Zum Beispiel besteht das Recht der menschlichen Hand darin, dass wir sie nicht für Abwegiges tun oder für eine Sünde und ein Vergehen einsetzen und sie nicht besüdeln oder für Diebstahl missbrauchen. Imam Sajjad alaihi salam hat auch für die sozialen Beziehungen des Menschen Rechte genannt und viele von diesen beachten wir Menschen überhaupt nicht. Zum Beispiel sind sehr viele Menschen heute egozentrisch, das heißt, nur wenige beachten die Rechte ihrer Freunde, Nachbarn und so weiter. Imam Sajjad jedoch sagt, dass der Mensch die Pflicht hat, seine Nachbarn und Freunde gut zu behandeln und ihnen zu helfen, wenn sie Probleme haben. Ein Hörer schrieb im Zusammenhang mit unserem Programm: Ich freue mich und empfinde Zuversicht, dass die religiösen Vorbilder auch nicht die geringste unserer Handlungen vergessen und alle Punkte bezüglich der Beziehungen zwischen den Menschen berücksichtigt haben. Er schrieb weiter: Imam Sajjad alaihi salam hat durch die Erklärung dieser Rechte die Voraussetzungen für ein sinnvolles und auf ein hohes Ziel ausgerichtetes Leben geschaffen und lehrt uns Freundschaft und Liebe. Imam Sajjad hat auch die Wiederbelebung von Rechten und der richtigen Heranformung des Menschen in der Praxis vorgelegt. Der Islam lehnt die Versklavung des Menschen ab, jedoch gab es zu jener Zeit noch Reste von Sklaventum. Zur Befreiung der Sklaven von ihrem sehr leidvollen Leben hat Imam Sajjad sie ihren Besitzern abgekauft und sie eine Zeit lang bei sich behalten, um sie zu lehren. Danach ließ er sie ganz frei. Einige der Sklaven, die er freiließ, haben, wie die Geschichte bezeugt, hohe menschliche Stufen erreicht und wurden sogar zu wichtigen Gelehrten. Sie haben nach ihrer Freilassung ihren Kontakt zu dem Imam beibehalten, um sich weiteres Wissen bei ihm anzueignen. Imam Sajjad hat mit diesen Maßnahmen menschenfreundliche Ziele vor Augen gehabt und wollte die Menschen charakterlich veredeln. Abschließend hoffen wir, dass wir die Lehren der geläuterten auserwählten Führer in unserem Leben anwenden und die guten Früchte dieser Lehre ernten können.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Past Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.